manchmal hat man das Gefühl, dass es schon als investigativ gilt, wenn man ein paar Anrufe tätigt und ein bisschen mehr schreibt als das, was in der Presseaussendung steht. Noch dazu würde ich sagen, gibt es ja so etwas, das nenne ich ja eher Papierjournalismus, also dass man halt gute Quellen hat und von denen ein Papier bekommt, irgendeinen Akt oder irgendwas Politisches und das als erster raushaut. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht so eine große Leistung.
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Korruption ist in Österreich aktuell ein so allgegenwärtiges Thema wie schon lange nicht mehr. Und gerade in den vergangenen Monaten scheinen sich die Fälle zu häufen. Grund genug, sich einmal genauer anzusehen, wie jene arbeiten, die eben diese Fälle von verbotenen Absprachen, Postenschacher und Bestechlichkeit aufdecken. Wie sieht der Alltag von Investigativjournalistinnen und Journalisten aus? Woher bekommen sie ihre Infos und welche Gefahren lauern im Job? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Fabian Schmidt, Investigativreporter und stellvertretender Innenpolitikchef der Tageszeitung Der Standard. Lieber Fabian, danke, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine sogenannte Transparenzpassage. Und zwar sind das zwei Fragen, die wir klären für die ZuhörerInnen, damit sie sich auskennen, woher man sich kennt und mit wem man es zu tun hat. Das erste ist mal, warst oder bist du in deinem Leben für eine politische Partei tätig gewesen oder bist du es im Moment?
Nein, niemals.
Nie gewesen. Und das Zweite, woher wir einander kennen und warum wir einander duzen, da habe ich auch nachgedacht, wir haben uns noch nie getroffen, aber ich glaube, wir kennen uns von Twitter einfach, oder?
Ja, zumindest, wie man beim Urschuss sagt, nicht bewusst getroffen und nicht erinnerlich getroffen.
Fabian, dann gleich eine Frage, noch so außerplanlich sozusagen. Mir ist aufgefallen bei deinem Twitter-Handle, dass du sehr wenig Persönliches twitterst, also wenig über dich persönlich, wo du gerade bist, was du gerade machst. Ist das Absicht? Also machst du das bewusst?
Ja, also ich würde sagen, das hat mehrere Gründe. Ich bin auch zum Beispiel nicht auf Instagram aktiv, auf Facebook auch sehr zurückhaltend, weil mittlerweile habe ich doch einen oder anderen Follower und die eine oder andere Followerin gesammelt. Und da denke ich mir dann, die Leute folgen mir, weil sie interessiert sind an meiner Arbeit und jetzt vielleicht nicht zwingend an meiner Person. Und ich denke, dass ich will auch nicht ablenken quasi von meiner Arbeit. Und vielleicht auch unabsichtlich liefert man dann auch Angriffspunkte oder Dinge, wo man sich später ärgert, dass man es gesagt hat oder geschrieben hat. Und von dem her bin ich da jetzt relativ zurückhaltend. Aber das war schon ein Weg. Also ich war auch am Anfang um einiges politischer, also jetzt nicht parteipolitisch, aber durchaus politischer in starker Ablehnung gewisser Sachen, die ich auch kommuniziert habe und habe auch den einen oder anderen Twitter-Beef angefangen. Und jetzt quasi bin ich ein bisschen ruhiger unterwegs.
Ich kann mich erinnern, also dass OE24 mal einen Tweet von dir also hier twittert Standard-Redakteur Fabian Schmidt irgendetwas Skandalträchtiges in ihren Augen. Und das ist dann nochmal passiert bei einem anderen Magazin, Online-Magazin, das man doch sehr stark sehr rechts verorten würde, politisch. War das etwas, wo man dann daraus lernt oder sich denkt, ich möchte das nie wieder erleben? Oder wie war das für dich?
Also das ist irgendwie schwierig zu sagen, weil man will ja quasi nicht durch so eine, und ich finde also besonders bei dem zweiten Genannten ist es natürlich eine Art von Einschüchterungskampagne. Bei Österreich, ja, gab es da auch diverse im Hintergrund Gefechte, glaube ich. Also ich mag nicht sagen, dass man sich da beeindrucken lässt davon. Ich glaube, es ist einfach so, dass es mir dann auch zu mühsam wurde, da jetzt wirklich sich zu kümmern um Antworten, die reinkommen, und beim richtigen Shitstorm sind das ja unzählig viele, dass man das, man braucht es einfach nicht im Leben, habe ich beschlossen.
Du bist ja stellvertretender Innenpolitik-Ressortleiter vom Standard.
Ja.
Wärst mir aber die letzten Jahre und nicht nur mir, nicht nur aufgefallen durch jetzt innenpolitische Kommentare oder Beobachtungen, sondern sehr stark im investigativen Bereich. Also es gibt kaum einen U-Ausschuss, kaum einen großen Korruptionsfall, wo du nicht mindestens mit dabei bist beim Aufdecken oder die ersten Infos hast oder gleich etwas dazu schreibst. Wie ist denn das passiert, dass du in diesem Bereich gelandet bist? Also hast du dir das vorgenommen? War das ein Ziel von dir oder ist das Zufall gewesen?
Also man muss sagen, ganz ehrlich, dass es natürlich schon eine gewisse Befriedigung ist, wenn eine Geschichte Wellen schlägt. Also das ist schon eine Bestätigung und fühlt sich gut an. Und von dem her ist das natürlich auch eine gewisse Sucht, glaube ich, dass man ein bisschen einen Wirbel macht, eben nicht mit Tweets, sondern mit Geschichten. Gleichzeitig finde ich schon, dass es journalistisch, glaube ich, also eine der wichtigsten Dinge ist, eben Dinge aufzudecken, sprich Sachen, die vorher nicht bekannt waren, bekannt zu machen, weil die Infos wichtig sind. Von dem her hat sich das einfach so ergeben. Also ich finde auch oft dieses Genre des Investigativjournalismus, ich finde, da kann man über die Definition eh sehr diskutieren, weil manchmal hat man das Gefühl, dass es schon als investigativ gilt, wenn man ein paar Anrufe tätigt und ein bisschen mehr schreibt als das, was in der Presseaussendung steht. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich zwingend so viel Investigativjournalismus mache, weil wenn man jetzt in die USA blickt zum Beispiel, dann sind Investigativgeschichten welche, wo Reporter monatelang unterwegs sind, um wirklich etwas zu beschreiben und herauszufinden. Und ja, das hat damit dann doch weniger zu tun. Und noch dazu würde ich sagen, gibt es ja so etwas, das nenne ich ja eher Papierjournalismus, also dass man halt gute Quellen hat und von denen ein Papier bekommt, irgendeinen Akt oder irgendwas Politisches und das als erster raushaut. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht so eine große Leistung. Fühlt sich auch gut an, aber ja, wird oft investigativ genannt und ist aber eigentlich doch ein bisschen was anderes.
Da bist du sehr streng mit den Definitionen, merke ich gerade. Aber können wir das vielleicht so ein bisschen aufbröseln, dass sich die Hörerinnen und Hörer was darunter vorstellen können, wie so dein Alltag ausschaut? Also ist das tatsächlich so, wenn du eine Geschichte machst, wie wir das aus dem Film und Fernsehen kennen, dass da jemand in einer dunklen Gasse auf dich wartet und dir etwas übergibt und unter Lebensgefahr oder dann flüchtet oder so? Oder wie schaut denn das in der Realität wirklich aus? Wie kommt jemand, der investigativ arbeitet, zu seinen Informationen?
Also vor allem Corona-bedingt gab es jetzt schon zwei solche Filmszenen in den Zeiten, wo alles zu hatte quasi. Also einmal in der Hundezone von einem Park und einmal in einer Tiefgarage ins Auto einsteigen und etwas, aber es ist jetzt nicht so wie wie man es eben kennt in der Tiefgarage, so dass jemand, dessen Identität man nicht kennt, der Whistleblower kommt. Also so ist es nicht. Ich würde eher sagen, dass man viel kommuniziert, dass man sich Personen quasi, das klingt dann immer so abwertend, Quellen heranzüchten, aber dass man halt versucht, sich einen Kreis an Personen aufzubauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die dort auch gut vernetzt sind und mit denen man sich halt immer wieder austauscht. Und die erzählen dann halt gewisse Dinge einfach so was wir bei mir in der Firma oder bei dir im Umfeld, was man halt an Tratsch erzählt und sagen, hast du schon gehört, kommt die wieder dorthin zum Beispiel oder der hat das gemacht und so kriegt man dann die Geschichte, ja. Das ist also, das passiert sehr viel über einfach Treffen, Kaffee trinken, telefonieren jetzt viel während Corona. Und ist halt auch natürlich immer ein Glücksspiel, dass da jetzt etwas herausschaut bei dem Treffen. Aber meistens hat man ja interessante Gesprächspartner und wenn man dann ohne Scoop nach Hause geht, ist auch okay. Aber so funktioniert das meistens.
Aber weil du das gerade erwähnt hast mit Corona, also das habe ich jetzt schon öfter gelesen, auch bei Kollegen in den USA, die das erzählt haben, dass die Kontaktbeschränkungsgesetze, also die Vorschriften etc., das alles sehr schwierig macht den Beruf als investigativer Journalist. Wie würdest du das sehen jetzt während dieser zwei Jahre? Wie hat das deinen Job beeinflusst?
Naja, ich würde sagen, also bei uns ist vielleicht die Situation ein bisschen anders gewesen, weil wir ja den Urschuss hatten und weil wir dann Ermittlungen hatten, wo es jetzt nicht irrsinnig schwierig ist, an diese Akten zu gelangen. Das heißt, wir haben sehr viel gehabt, das laufend passiert, wo man dann eben interessante Geschichten einfach dadurch bekommt. Aber es ist natürlich schwierig, auch zum Beispiel neue Quellen aufzubauen. Also man kann mit dem Bestehenden telefonieren etc. oder spazieren gehen, aber es ist natürlich schwieriger, jemanden quasi zu finden. Das ist, weil das waren Symposiumsdiskussionen zum Beispiel zu bestimmten Themen, wo sich interessante Leute tummeln oder andere Veranstaltungen. Und wenn das komplett wegfällt, dann ist es natürlich schwierig. Also ich glaube, gerade für Berufseinsteiger waren das ganz schwierige Zeiten. Ja, sonst hat man halbwegs mit dem Vorrat an Quellen überleben können.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass man diese Kontakte hat oder sagst jetzt Vorrat dazu. Aber wie ist das ganz naiv gefragt, wenn ich jetzt vorhab, so, also ich möchte das jetzt auch machen, ich möchte jetzt investigative Geschichten machen aus dem Polizeiumfeld. Wie komme ich denn überhaupt zu diesen Kontakten? Ich kann ja schlecht so mit einem, weiß nicht, Backerl Schokokeks ins nächste Präsidium gehen und sagen, grüß Gott, wollen Sie mir was erzählen? Ich hätte aber Merci für Sie oder ein paar Keks. Also wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also da gibt's ganz verschiedene Punkte, wenn du sagst Polizei, verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt, man kann zum Beispiel herausfinden, welche Verfahren gerade laufen, Disziplinarverfahren gegen Polizisten, die sind meistens ein bisschen grantig auf den Arbeitgeber, da kann man hingehen, kann die kennenlernen, kann fragen, wie ist denn das? Da kann sich etwas ergeben. Man kann natürlich mit den Leuten aus den Gewerkschaften reden, fragen, wo drückt der Schuh, was ist problematisch etc. Nach Pressekonferenzen noch ein bisschen herumlungern und sagen, wie ist denn dieses Pferde, warum wird da nichts unternommen. Also da gibt es wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, das zu schaffen. Und das Erstaunliche ist ja dann, ab einem gewissen Punkt ist es ja umgekehrt, dass man quasi schon gar nicht mehr alle Geschichten, die an einen herangetragen werden, mit der Aufmerksamkeit und den Ressourcen bearbeiten kann, die es verdient hätten.
Das heißt, irgendwann dreht sich's dann um, wenn du genug Berichte erstattet hast und die Leute kommen auf dich zu.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass da sehr viel Schwieriges auch dabei ist. Also man merkt es oft dann schon in den ersten Zeilen, dass das jetzt jemand ist, der es schon oft probiert hat und seine Geschichte nicht wirklich weiterbringen kann.
Jetzt hast du beschrieben, dass man auf die Leute zugeht, dass man mit ihnen das Gespräch sucht. Wie wichtig ist es denn da, ein gewisses Vertrauen aufzubauen und wie macht man das?
Ja, also ich glaube, am besten finde ich es, wenn beiden bewusst ist, beiden Gesprächspartnern, dass das eine Art von Transaktion ist, die jetzt stattfindet. Also es ist immer sehr, sehr schwer und vor allem kommen dann auch manche Gewissensfragen ins Spiel etc., wenn man merkt, zum Beispiel jemand ist jetzt sehr wütend aus einem bestimmten Grund oder sehr enttäuscht über irgendeine Entwicklung und möchte sich da jetzt rächen etc. und deswegen Details nach außen spielen. Das ist schwieriger, als wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der sagt, ich würde gern die Geschichte platzieren, weil das nutzt mir wegen XY. Da weiß man, was man kriegt quasi und kann das ohne schlechtes Gewissen machen. Und sonst, finde ich, muss man dann schon auch ein bisschen sich kümmern um die Leute. Bis zu dem Punkt auch, wo man sagt, quasi sind sie sich allen Risiken bewusst, was passieren kann, wenn die Geschichte jetzt kommt etc. Ja, also und sonst ist natürlich im politischen Bereich natürlich ein Vertrauen gut und ständige Kommunikation hilft da. Ich glaube, wir müssen ja generell darüber unterscheiden, ob wir jetzt von Parteitratsch, Parteiinterner etc. von sowas reden oder ob wir jetzt von Amtsgeheimnissen reden. Das ist ja ein großer Unterschied auch in dem, wie viel die Leute teilweise aufs Spiel setzen.
Was ich interessant finde an dem, was du beschreibst, ist, dass es doch ein sehr großer Anteil auch ist an persönlichen Einsatz. Also jetzt tatsächlich nicht nur beruflich, dass man Informationen bekommt etc., sondern dass man auch als Mensch jetzt sich quasi da zeigt und zur Verfügung stellt und vielleicht auch einmal privat nachfragt, wie geht's, weiß ich nicht, den Kindern oder so. Wie groß ist denn dieser persönliche Anteil dann am Job?
Ja, also es ist sicher nicht kein 9-to-5-Job, wenn man investigativ arbeiten will und wenn man eine Reihe von, wenn man eben seine Kontakte pflegt. Also es heißt ja auch schon semantisch, die Kontakte pflegen, und das geht nicht so nebenbei. Also ich kann jetzt auch nicht, wenn ich jetzt eine Person habe an einer neuralgischen Stelle, die sehr wichtig ist, dann kann ich sie jetzt auch nicht oft wegdrücken, sagen wir es mal so. Auch wenn ich jetzt gerade schon sitze und irgendwie Netflix schaue am Abend, dann muss man halt abheben und sich das anhören und das Gespräch wahrnehmen. Also das ist dann schon schwierig, weil wenn man sich überlegt, man sollte Leute haben in der Justiz, im Innenministerium, in den Parteien, man sollte Leute haben vielleicht beim Verfassungsschutz, beim Bundesheer, Anwälte, Aktivistinnen und Aktivisten etc. Und wenn du dir überlegst, wenn du da jetzt aus jedem Bereich, den ich genannt habe, ein bis zwei Personen nimmst, dann ist das schon eigentlich ein größerer Freundeskreis, wäre das schon. Ja, also das ist dann schon durchaus viel Arbeit.
Wie groß ist die Verantwortung, die man hat für Informantinnen?
Ja, ich würde sagen, die ist schon gegeben. Kommt auch wieder, würde ich sagen, darauf an, aus welchem Bereich diese Person dann stammt. Also ich glaube, PolitikerInnen und Politiker wissen schon, was sie tun. Dasselbe gilt jetzt für höherrangige Beamte oder anderweitig im Staatsbetrieb tätigen Personen. Wenn es dann um jemand anderen geht, dann hat man natürlich schon eine Verantwortung. Also wenn zum Beispiel wir Geschichten machen im MeToo-Kontext oder wenn es um, weiß nicht, schlimme Arbeitsbedingungen geht und da wendet sich jemand an uns, da hat man dann natürlich schon andere Pflichten, würde ich sagen, dass man die Person auch aufklärt, was jetzt passieren kann. Sie bittet, eben mit ihrem Anwalt zu sprechen, solche Dinge, ja.
Psychologische Unterstützung vielleicht auch manchmal anrät, dass die gesucht wird?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich glaube, man muss sich selber davor schützen, das zu sehr zu übernehmen, aber auf jeden Fall darauf hinweisen und vielleicht auch an Stellen vermitteln, die das leisten können.
Jetzt hast du vorhin schon was Interessantes gesagt, nämlich, dass man darauf achten muss, aus welcher Motivation jemand einem Informationen liefert. Wie entgeht man denn der Gefahr, weil ich glaube, dass die doch virulent ist, als Investigativjournalist instrumentalisiert zu werden für eine Sache. Also jemand hat quasi sehr persönliche Motivation, jemanden anderen, weiß ich jetzt nicht, als auszuwischen, sage ich jetzt ganz dramatisch, und da Unterlagen zu liefern, Beweise zu liefern, ob das der politische Gegner ist, die politische Gegnerin, oder ob das im Unternehmen jemand ist, den man aus persönlichen Gründen hasst. Wie entgeht man dieser Gefahr oder kann man ihr überhaupt entgehen?
Nein, es ist unmöglich, dieser Gefahr zu entgehen. Ich glaube, der hehre Whistleblower existiert nicht. Oder zumindest in ganz, ganz seltenen Fällen. Und von dem her, also glaube ich, grundsätzlich muss man mal sagen, eine Information ist eine Information und ist für uns das Wichtigste. Zuerst kommt die Frage eben, ist sie von öffentlichem Interesse, und ist sie wahr natürlich. Aber die Frage der Motivation kommt erst an sehr viel späterer Stelle. Und mir würde kaum ein Grund einfallen, warum man eine Information wegen der Motivation des Hinweisgebers nicht verwenden sollte. Also wir haben das ja jetzt gerade auch immer wieder, die Debatten, sei es im Urschuss oder sei es rund um die BMI-Chats etc. Und ich kann da nur sagen, als Journalist, man sollte sich wenig damit beschäftigen, woher die Information stammt. Ich glaube, das ist nicht zielführend, da zu viel drüber nachzudenken. Um den Gedanken fortzuführen, weil dann kann man ja auch überlegen, welchen Effekt hat jetzt zum Beispiel der Zeitpunkt einer Geschichte. Und wenn ich dann anfange, mir zu denken, naja, in der Woche zum Beispiel bringe ich nichts gegen die oder die Partei, weil das schadet dann vielleicht diesem oder jenem mache ich mir ja erst recht mit einer Sache gemein und dann ist es eigentlich, kommt man dann ins Unendliche und findet nie den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Grund und so weiter. Also ich würde das ziemlich zur Seite wischen alles.
Aber welche Rolle spielen dann moralische Bedenken für dich?
Naja, also wenn die Frage kommt, woher die Information stammt, dann kaum. Also habe ich keine großen moralischen Bedenken. Natürlich immer unter dem Blickwinkel, dass es von öffentlichem Interesse ist und dass es um Personen geht, die in der Öffentlichkeit stehen oder lange standen und mächtig sind.
Die Frage, die du gerade erwähnt hast, ich stelle mir halt vor, dass man die oft zu hören bekommt. Woher hast du das? Woher haben sie das? Wem beantwortest du diese Frage? Also wem bist du sozusagen verpflichtet, dass du sagst, ja, da lege ich meine Quellen natürlich offen und wem würdest du sie never ever nie beantworten?
Naja, meinem Chefredakteur und unserer Anwältin, der Maria Windhager, die weiß alle Geheimnisse. Aber abseits davon, also wenn die Quelle zustimmt, natürlich kann man das dann, oder wenn es jetzt kein Amtsgeheimnisbruch ist oder ähnliches, kann man schon sagen, ich habe von dem oder der gehört, dass dieses oder jenes, das kann man natürlich dann schon im Team machen, wenn man zum Beispiel mit mehreren Personen an einer Geschichte arbeiten. Aber es ist zum Beispiel so, dass die Renate Graber und ich viele Geschichten gemeinsam schreiben und wir wissen in den seltensten Fällen, wer die Quelle des anderen oder der anderen ist.
Das geht so weit, dass man selbst, wenn man im Team an einer Geschichte arbeitet, dem anderen, der anderen nicht sagt, um wen es sich handelt.
Ja.
Das hätte ich mir nicht gedacht, siehst du. Weil du gerade erwähnt hast, meine Anwältin, unsere Anwältin, die kennt alle Quellen, die kennt alle Geheimnisse. Jetzt bist du beim Standard, stellvertretender Ressortleiter, nehme ich stark an, dass du angestellt bist natürlich.
Ja.
Wie wichtig ist denn das, dass man angestellt ist als Investigativer, weil doch immer öfter zu beobachten ist, dass Journalisten, Journalistinnen geklagt werden, verfolgt werden, juristisch, die jetzt große Aufdeckergeschichten machen. Welchen Stellenwert würdest du da quasi der Anstellung beimessen und diesem Eingebettetsein in ein Medienunternehmen mit Anwältinnen etc.?
Ja, das finde ich schon extrem wichtig, also und extrem beruhigend auch, das zu wissen, nämlich nicht nur ökonomisch, sondern auch einfach emotional, dass man mehrere Personen hat, die vorher die Geschichte durchschauen, die einem zur Seite stehen, wenn es dann zu Interventionen oder Anschüttungen oder was auch immer kommt. Also ich würde wirklich nicht gern als Einzelkämpfer unterwegs sein und ich würde auch jedem Freien und jeder Freien raten, wenn sie wirklich eine tolle Recherche haben, dass sie die zu einem Medium tragen und dann entsprechende Bedingungen auch aushandeln, die eben anwaltschaftliche Vertretung mit einbezieht.
Ist es überhaupt noch möglich, als Freie an solchen großen Geschichten zu arbeiten?
Es ist die Frage, ob es nicht eher möglich ist, wenn man wirklich viel Zeit investieren will in ein Thema, das ist schwer möglich in den Strukturen. Also von dem her haben Freie eben da die Freiheit, wie es so schön heißt, das zu tun. Und natürlich auch auf die Gefahr hin, dass dann nichts rauskommt und sie aber trotzdem nicht bezahlt werden, weil sie ja ihr eigener Arbeitgeberin waren. Also, aber ich glaube schon, dass man das machen kann, ja.
Jetzt hast du ja auch gesagt, man sollte dann schauen, dass man die Geschichte verkauft und sich aushandelt, dass man quasi dann einen gewissen juristischen Schutz hat durch Medienunternehmen. Was immer wieder auffällt bei investigativen Geschichten und Projekten, gerade bei großen Projekten, großen Korruptionsfällen, die aufgearbeitet werden medial, dass es eine Zusammenarbeit über Mediengrenzen gibt, also dass für unterschiedliche Zeitungen zusammenarbeiten. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das einfach, ist da weniger Konkurrenz als in anderen Bereichen des Journalismus? Weil du hast das, glaube ich, auch schon öfter gemacht mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien. Erzähl uns das mal.
Na, ich würde sagen, prinzipiell, dass Österreich klein ist. Also und dass dadurch schneller mal so ist, dass 2-3 Leute von einer Sache Wind bekommen Und natürlich wird dann auch getratscht untereinander. Es sind jetzt nicht so viele InvestigativjournalistInnen und die meisten davon kennen einander und reden miteinander. Und wenn man merkt, dass man an derselben Sache dran ist, hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Also entweder man beeilt sich fürchterlich und schmeißt dem anderen das Haxel hin und schadet dadurch der Qualität der Geschichte massiv. Oder man sagt, schließen wir uns zusammen, haben so wahrscheinlich mehr Quellen, können einander feedbacken und machen es gemeinsam. Und ja, das ist auch erstaunlich, wie die meisten Chefredakteure, jetzt männlich, weil es leider, glaube ich, kaum mehr gibt, dass die kein Problem haben damit, wenn einzelne Geschichten bei zwei oder drei Medien erscheinen und vor allem, wenn die dann auch noch unterschiedliche Mediengattungen bedienen, dann ist das sehr okay. Und man hat auch mehr Schutz, wenn es jetzt eine wirklich heiße Geschichte ist.
Wie gliedert man sich dann oder wie teilt man sich auf in so einer Teamarbeit, die ja noch dazu quasi nicht im selben Haus ist, sondern mit anderen Medien zusammen? Wie schaut das in der Praxis aus, so eine Zusammenarbeit?
Ja, also man teilt sich meistens auf, welche einzelnen zum Beispiel Statements eingeholt werden, die dann im Namen von allen eingeholt werden. Meistens ist es auch so, dass man verschiedene Recherchebereiche aufteilt, wenn es jetzt wirklich ein sehr großes Dokument ist oder ein sehr großes Feld, das man untersuchen möchte. Aber sonst spricht man sich einfach ab mehrmals und kommt so allein schon auf diverse Aspekte raus, die dann sinnvoll sind. Aber es ist immer so, dass am Schluss jeder seine eigene Geschichte verfasst. Und das ist, glaube ich, auch wichtig und zeigt dann auch von Pluralität eigentlich. Genau.
Was man sich immer gleich fragt bei solchen, ich nenne es jetzt Gruppenarbeiten unter Anführungszeichen, ja, was mit der berühmten Eitelkeit im Journalismus, die ja auch durchaus ein großer Faktor ist, da passiert. Ist da das Thema Konkurrenz plötzlich nicht mehr wichtig? Ist es gleich wichtig, einen Scoop zu haben, eine Geschichte wie einfach eine gute Geschichte? Was passiert da?
Naja, die Eitelkeit wird dadurch bedient, dass der Impact steigt, wenn mehrere Medien dran sind. Also dann denken sich die meisten LeserInnen, oh, das ist jetzt wirklich was Wichtiges, wenn jetzt zum Beispiel Profil, Standard und ZIP etwas machen. Also von dem her gibt es dann, das ist kein Problem da jetzt mit der Eitelkeit und sonst. Also bin ich überhaupt irgendwie zu dem Learning gekommen, dass es gar nicht so wichtig ist, der Erste oder die Erste zu sein, der jetzt die Geschichte hat. Es ist natürlich, wie erwähnt, schön, wenn man da ein bisschen einen Wirbel machen kann, aber eigentlich wird es von der Leserschaft am meisten gutiert, kommt mir vor, wenn man die verständlichste Geschichte hat und die eine ausführliche Geschichte, die gut erzählt ist und die diversen Seiten Raum einräumt. Das ist wahrscheinlich besser als die Geschichte, die halt einfach am ersten dran ist.
Jetzt sagst du gerade verständlich, da kommen wir auch zum Thema an sich, was es für Voraussetzungen bräuchte für diesen Job. Ich frage mich ja immer, ob ihr alle, also die ganzen InvestigativkollegInnen, alle Crashkurse in JUS absolviert habt oder wie man denn da reinkommt, weil es ist ja doch sehr viel Aktenstudium und so. Und du hast auch nicht JUS studiert, glaube ich, oder?
Nein. Nein, ich meine, die Renate Graber hat JUS studiert, das heißt im Zweifel hat sie das letzte Wort natürlich, aber man hat ja gleichzeitig auch eben sein Netzwerk, wo man nachfragen kann, wenn jetzt einmal eine Unklarheit ist, also man kennt diverse Anwälte oder Menschen, die in der Justiz arbeiten, aber ich muss sagen, also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, wenn es, also so Ermittlungsakten sind nicht kompliziert, die lesen sich eigentlich sogar sehr gut, also sind sogar Unterhaltung. Anders ist es bei Urteilen, aber das ist dann auch eher weniger jetzt Breaking, diese Urteile dann zu analysieren. Aber also das ist, finde ich, nicht so schwierig. Also wenn man da man muss natürlich reinkommen, man muss einige Geschichten machen, aber dann hat man, glaube ich, die wichtigsten Begriffe schon intus und kennt sich soweit aus.
Wie schätzt denn du die Ausbildung in Österreich ein für genau diesen Job, den du hast als investigativer Journalist? Wo siehst du da ein Manko noch sozusagen oder wird da eh einiges gemacht?
Also ich glaube, es gibt keinen Ausweg daraus, Learning by Doing zu betreiben hier, aber es ist natürlich schon wichtig, glaube ich, in gewisse Strukturen eingebettet zu sein oder diverse Menschen zu kennen, die einem helfen können, mit Rat und Tat zur Seite stehen, die in der Praxis sind. Da habe ich auch immer quasi Glück gehabt, intern, aber auch medienübergreifend immer wieder Leute zu kennen. Und dann, glaube ich, ist auch eben der Austausch wichtig, während man das macht, mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Und in puncto Ausbildung, ich glaube, das kann alles Mögliche sein, wie es eben beim Journalismus ist. Ich glaube, man kann fast jedes Fach studiert haben und ein exzellenter Journalist und eine exzellente Journalistin nachher sein.
Hattest du
vor... Oder gar nicht studiert.
Zum Beispiel, jetzt wollte ich gerade, auf das wollte ich hinaus, nämlich, hattest du Vorbilder, weil es gibt ja eben auch genug österreichische JournalistInnen, die berühmt waren oder sind für ihre investigativen Geschichten, die, wie du sagst, gar nicht studiert haben. Aber hattest du Vorbilder? Gibt es Vorbilder für dich? Weiß ich nicht, der Kurt Kuch fällt mir ein oder Worm oder so. Gab es da Leute, die dich inspiriert haben?
Ja, das sind natürlich klingende Namen. Ich würde aber sagen, weniger einzelne Personen als so Medium an sich. Also muss ich jetzt sagen, aber ich fand schon den Standard immer sehr, sehr cool. Oder halt, ich fand es sehr, sehr gut, dass es so eine Zeitung gibt in Österreich. Ich fand auch den Falter immer gut, wie die Geschichten aufbereitet wurden, was aufgedeckt wurde etc. Also es war wirklich weniger ein Name als halt einfach die Tätigkeit an sich, die ich bewundert habe. Und die ich gern dann eigentlich immer gern selbst machen wollte.
Wenn wir jetzt über Korruption reden, in Österreich drüber reden, gibt es immer wieder den Befund, dass es Österreich eigentlich ein strukturell korruptes Land ist. Also dass gewisse Dinge bei uns als Kavaliersdelikt gelten, ja, ob das jetzt, weiß nicht, Schwarzarbeit ist oder gewisse Dinge, also nicht ganz so ehrlich zu sein bei der Steuererklärung und so weiter. Wie erlebst du das als jemand, der da doch sehr viele Geschichten drüber macht und sich da ja auch mit Herzblut reinwirft und das natürlich sehr wohl als großen Missstand siehst? Wie erlebst du da die Reaktion? Ist es tatsächlich so, dass da vieles von Leserinnen, Lesern gar nicht so schlimm gefunden wird?
Naja, also dieser Whataboutism ist schon sehr, sehr präsent. Also man erhält schon immer viele Kommentare und E-Mails etc. mit aber die SPÖ Wien zum Beispiel, aber die FPÖ, als sie an der Macht war, das hört man immer, wenn man jetzt aktuell die ÖVP im Fokus hat etc. Aber ich denke mir halt, also man muss sich mit dem beschäftigen, was jetzt gerade eben im Fokus steht und wo es jetzt gerade ein Problem gibt. Und ich werde sicher nicht nach jeder Sebastian Kurz-Umfeld-Korruptionsgeschichte eine SPÖ-Wien-Korruptionsgeschichte machen, nur um irgendwie eine Balance für gewisse Leserschichten herzustellen. Aber es ist sicher nicht so, dass wir uns absichtlich parteipolitisch auf irgendetwas fokussieren würden. Also dem ist nicht so. Aber es ist nun mal so, dass die ÖVP zum Beispiel zurzeit sehr im Fokus steht. Also das hört man am meisten, das hört man, und das ist ja auch eine Form von Relativierung, die eben genau das sagt, ist eh überall so, war eh immer so, etc. Was hätte Kreisky für Chats geschrieben, war auch eine E-Mail, das mir sehr gefallen hat. Also, ja, mag schon sein, aber bringt nichts jetzt gerade.
Also. Es gibt vielleicht einfach tatsächlich zu viel Verständnis unter Anführungszeichen für kleinkorrupte Tätigkeiten, einfach für dieses Verständnis oder Unverständnis von Recht sozusagen. Aber jetzt, weil du selber erwähnt hast, gerade Türkis, also die, oder wenn man jetzt wieder sagt, jetzt wieder schwarze ÖVP oder die Türkisen, es gibt ja tatsächlich aktuell einige Ermittlungen im Umfeld der türkisen Partei, auch was ehemalige Spitzenrepräsentanten, ich glaube Repräsentantinnen waren keine dabei, betrifft. Was meinst du jetzt, wenn du dir das überblicksartig anschaust, war es tatsächlich noch nie so schlimm wie jetzt? Also ist es tatsächlich jetzt in Österreich so ein bisschen ein Peak eben durch diese Proponenten der ÖVP zu beobachten?
Also ich glaube, es war schon immer wieder sehr schlimm. Also gerade wenn man so an Eurofighter denkt, wo er dann auch ermittlungstechnisch sehr wenig zusammengebracht wurde bis jetzt. Aber was da an Summen durch das Land geflossen sind über Briefkastenfirmen etc., das ist bis heute eigentlich wirklich unbegreifbar. Aber ich glaube, es war einfach schon eine ganz spezielle Konstellation in der Ära Sebastian Kurz und vor allem bei dessen Aufstieg, die das schon besonders prekär gemacht hat. Also man hat da Ministerien, die schon jahrzehntelang bei der ÖVP sind, die eben durchpolitisiert sind, durchparteipolitisiert, die, wo man schnipst quasi, und auf jeder Ebene gibt es Leute, die springen, weil sie einfach dort eingesetzt wurden, und dann gleichzeitig eine Art von Unverfrorenheit, und all das jetzt mal im politischen Sinne gesagt, weil strafrechtlich gilt die Unschuldsvermutung, aber das war eben schon ganz, ganz speziell, wie dreist teilweise vorgegangen wurde. Ich glaube, das gab es lange davor und danach. Hoffentlich gibt es danach jetzt nicht mehr. Und davor, glaube ich, gab es so auch nicht in dieser Form und so umfassend.
Hatte das etwas mit der Schnelligkeit zu tun, mit der dieser Aufstieg passiert ist, also und auch forciert wurde? Hatte das was mit diesem Tempo zu tun? Was meinst du?
Ja, das denke ich schon. Also man sieht das, also es gibt ja dieses Bonmot im Urschuss, quasi so alles, wovon der Strache fantasiert hat, hat die ÖVP umgesetzt, was jetzt nicht ganz richtig ist so. Und ich denke, man kann aber auch sagen, alles, was die alte ÖVP in jahrzehntelanger Arbeit perfektioniert hat, hat Sebastian Kurz quasi in kürzester Zeit haben wollen. Und dadurch sind, glaube ich, Fehler passiert. Also es war viel, viel zu schnell, viel zu mit Ellbogen und unbedingtem Willen zur Macht. Dadurch sind einfach so viele Probleme entstanden, die dann schlussendlich auch zu groß waren für ihn selbst.
Jetzt gleiten wir auch ganz elegant hoffentlich ein bisschen in ein anderes Fachgebiet, in die Innenpolitik hinüber, auch mit gleich diesem Thema. Wie siehst denn du jetzt vor dem U-Ausschuss, den ÖVP-U-Ausschuss, der schon am Horizont quasi zu sehen ist, wie siehst denn du jetzt die Situation innenpolitisch in Österreich in der Post-Kurz-Ära? Wie hat sich das auf die Regierung ausgewirkt? Was beobachtest du da innerhalb der ÖVP?
Ja, ich würde sagen, dass also es ist sehr schwierig zu sagen, was gerade in der ÖVP passiert. Also ich glaube, das ist jetzt eine laufende Ausverhandlung, wo die Machtzentren sind. Also man merkt auf jeden Fall schon, dass die Landeshauptleute wieder mächtiger geworden sind. Man merkt auch, dass einzelne Minister und Ministerinnen ein bisschen autonomer auftreten wollen oder ihr Image ändern wollen. Gleichzeitig war Nehammer dann eine Weile, kommt mir vor, nach der Übernahme nicht so präsent, auch rund um Weihnachten etc. Und ja, also von dem her lässt sich das ganz schwer sagen, wie das jetzt weitergehen wird. Da man merkt auf jeden Fall, dass ein anderer Stil wahrscheinlich auch aus der Not heraus vorherrscht und dass schon ein gewisses Ziel eben Stabilität statt Disruption ist, jetzt zumindest eine Weile lang.
Hat man es noch so mit diesem Trümmerhaufen zu tun, den Kurz ja doch ein bisschen hinterlassen hat und die seinen, sagen wir mal so, seine Vertrauten, die auch mit ihm gemeinsam die Bühne wieder verlassen haben, jetzt die politische, hat man damit noch zu tun oder ist das schon überwunden oder wie schätzt du das ein aktuell?
Nein, ich würde sagen, dass das schon noch einige Zeit dauert, bis das, also das war ja eine perfekt geölte Maschine, die gelaufen ist. Ich meine, die dann natürlich schon durch die Pandemie ein paar Kratzer bekommen hat, und man hat auch gemerkt dann in den letzten Monaten, dass also das Zusammenspiel aus Korruptionsvorwürfen und Pandemie schon sehr dem Team Kurz auch zugesetzt hat. Aber trotzdem hat es sehr gut funktioniert. Es war, muss man sagen, sehr professionell zusammenzuarbeiten. Das war ein hässliches Wort, weil wir arbeiten sicher nicht zusammen. Aber wenn man zu tun hatte und zum Beispiel Anfragen hatte, die sind schnell beantwortet worden. Also das war schon, man hat gemerkt, dass da ein hoher Level an Professionalität vorherrscht. Und dann plötzlich war Schallenberg Kanzler und dann plötzlich war Nehammer Kanzler und die Personen sind verschoben worden, manche sind verschwunden etc. Und natürlich wird das jetzt, glaube ich, eine Weile dauern, bis sich das Team wieder eingespielt hat und ob es quasi so gut unter Anführungszeichen werden wird, wie das Team rund um Fleischmann in der Kommunikation am Höhepunkt quasi des Schaffens, das ist, glaube ich, fraglich, aber Fakt ist, jetzt merkt man auf jeden Fall, dass sich das alles noch eingrooven muss ein bisschen und dass auch die Message Control im Sinne von einer klaren Aussage im Regierungshandeln, dass das ein bisschen fehlt.
Was glaubst denn du, oder ist das noch zu früh zu spekulieren, wenn man natürlich jetzt sagt, jetzt sind wir noch mitten in der Corona-Krise, wer weiß, wie lange sie dauert etc., aber was glaubst denn du, wie lange es diese Regierung noch geben wird? Eine Frage, die du sicher schon oft gehört hast, aber die man sich natürlich stellt, wenn etwas so stark auf eine Person wie den Ex-Kanzler Kurz fokussiert war.
Also ich glaube, es ist enorm schwierig zu sagen. Man könnte sogar die These aufstellen, dass sie jetzt sicher länger halten wird als mit Sebastian Kurz, weil es ja da eben schon sehr gekriselt hat und weil Nehammer sich zumindest so gibt, als dass er harmonischer agieren will und man das auch immer wieder von den Grünen hört. Also dass vor allem Kurz der Spalter und Polarisierer innerhalb der Regierung war. Von dem her glaube ich, also ich würde jetzt auch keinen Nutzen sehen, für eine der beiden Parteien die Regierung aufzukündigen, aber wir wissen ja, in Österreich ist jederzeit alles möglich. Also schauen wir. Aber ich glaube, das Ziel ist schon, dass es jetzt einmal in ruhigere Gewässer geht.
Ist der U-Ausschuss, der ÖVP-U-Ausschuss, ein Risiko für die Koalition?
Also ich glaube nicht so wie der vorige, nicht so wie der Ibiza-Ausschuss, weil ich glaube mittlerweile, auch wenn Karl Nehammer sagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem, aber ich glaube, mittlerweile lässt sich sehr schwer die Arbeit der WKStA desavouieren, lässt sich sehr schwer sagen, dass das komplett aufgeblasene Verdächtigungen sind. Also mittlerweile weiß, glaube ich, fast jeder in Österreich und fast jede, dass da schon etwas dran ist, dass zumindest das aufklärungswürdig ist und dass die WKStA Recht hatte, umfassende Hausdurchsuchungen durchzuführen. Also allerspätestens in der Angelegenheit rund um den Steuerakt von Sigi Wolf, der vor Weihnachten rauskam und natürlich dem Thomas Schmidt-Sager als ÖVP-Kabinettsmitarbeiter hackelt, bist du eine Hure der Reichen. Also spätestens da war klar, das muss untersucht werden. Und von dem her können da, glaube ich, jetzt auch die Grünen ja mit voller Kraft daran mitarbeiten, was sie aber ohnehin schon getan haben. Und da waren die Spannungen dann auch überschaubar, weil da hat man halt gesagt, naja, der Stöckmüller und die Tomaselli, die machen halt ihr Ding im U-Ausschuss. Das hat mit der Koalition nicht so viel zu tun.
Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, Fabian. Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Und es wurde sehr viel darüber debattiert, was diese Korruptionsvorwürfe, die Ermittlungen, auch der Rücktritt des Kanzlers und so für die Politik für Schaden gebracht hat, sozusagen mit sich gebracht hat. Was haben denn diese Ermittlungen und diese ganze Entwicklung an sich für Schaden für den österreichischen Innenpolitikjournalismus mit sich gebracht? Wir hatten ja doch, also was du jetzt gerade so ganz klar geäußert hast, natürlich gab es das Recht der WKStA zu ermitteln, so. Da gibt's ja den einen oder anderen Kollegen von dir, der ja heute noch schreiben würde, dass das alles Unrecht war und so weiter und so fort. Wie siehst denn du das?
Ja, also das ist ganz schwierig zu beantworten, weil man ist in einer ganz komischen Situation, weil man einerseits in einer Branche ist, die massiven Angriffen von außen ausgesetzt ist, sei es jetzt auf Corona-Demos von Rechtsextremen etc., aber auch Angriffe aus der Politik und teilweise auch durch die Justiz, die eben unbedingt Whistleblower und Quellen finden will und ermittelt. Das heißt, man muss einerseits zusammenhalten und andererseits denke ich schon, dass es essentiell ist, weil wir leben einfach in einer Gesellschaft nach wie vor der Massenmedien, da Kritik aneinander zu üben, wenn jetzt gewisse falsche Sachen behauptet werden oder wenn gewisse Meinungen geäußert werden, die man so nicht stehen lassen will eigentlich, weil man weiß, es ist anders. Von dem her ist man da in einem sehr schwierigen Spagat irgendwie zwischen Kollegialität und doch Akteur bis zu einem gewissen Grad oder Journalist, der eben eine Meinung hat oder auch etwas recherchieren und aufdecken will. Und ja, das ist sehr schwierig, finde ich. Und so ganz die Lösung dafür gibt es noch nicht. Aber ich würde sagen, im Zweifel, also wenn von außen ein Angriff kommt, ist eh klar, dass Kollegialität vorherrschen muss. Aber ich glaube, also die österreichische, ich habe es erlebt, dass sehr schnell jemand dann beleidigt ist, wenn man Texte kritisiert oder sagt, diese oder jene Äußerung ist jetzt nicht so gelungen vielleicht. Also ich glaube, da könnten alle auch ein bisschen mehr Gelassenheit vertragen und sich untereinander kritisieren, weil das heißt ja immerhin auch, dass man die Arbeit der anderen ernst nimmt, wenn man es kritisiert.
Wird man dann auch angerufen vom Kollegen XY und zur Rede gestellt? Nein, doch?
Dazu sage ich sicher nichts.
Ein Versuch. Fabian, noch eine Frage, die mich persönlich immer interessiert hat, das muss ich die fragen, und zwar, sag, es gibt ja immer diese Definitions- und Deutungsdebatten im Journalismus, was ist der wahre Journalismus eben, es geht natürlich darum, etwas aufzudecken, den Mächtigen auf die Füße zu steigen und so, aber wie geht's eigentlich jemanden wie dir, liest du zum Beispiel dann so Meinungsglossen oder Kolumnen, wo man merkt, da ist jetzt nicht so die wahnsinnige Recherche dahinter, sondern das ist eher so ein, vielleicht so ein aufgeblasenes Gefühl, oder schaust du dir auch irgendwelche, weiß ich jetzt nicht, Kulturberichte an, wo es vielleicht auch so eher um die kleinen Nebensächlichkeiten geht und sagst, na klar, das ist auch Journalismus, oder ist das für dich etwas, wo du sagst, na ja, das ist, könnte man ohne dem auch ganz gut existieren. Wie ist da dein Blick drauf?
Also prinzipiell lese ich schon sehr breit gefächert. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, auch wenn es wir im Standard ab und zu machen, ich bin kein großer Fan davon, wenn zum Beispiel Journalistinnen ihre Lieblingsurlaubsorte oder so auswählen, weil, also ich denke mir schon, ja, man sollte eher hinter den Zeilen verschwinden, als sich selbst zum Mittelpunkt zu machen. Aber andererseits, wenn man etwas Biografisches zu erzählen hat, warum nicht? Man soll es nur nicht übertreiben. Und ja, ich glaube, also, ja.
Also so Ich-Journalisten-Geschichten gibt es von dir wenige, habe ich gesehen. Also ich habe gar keine gefunden, wo du erzählt hättest, ja, was du jetzt erlebt hast oder so.
Ja, also ich finde, es muss nicht zwingend sein. Aber es gibt auch Leute, die das sehr gut können. Aber ich finde es manchmal ein bisschen komisch. Also ich finde, wenn man das schon macht, dann soll man das machen. Aber man soll nicht quasi, glaube ich, so jetzt der harte Wirtschaftsjournalist oder der Politik-Nerd sein und dann plötzlich Ich-Geschichten veröffentlichen. Das ist meistens ein bisschen merkwürdig.
Das passt nicht zusammen. Allerletzte Frage, jetzt was Ernstes, auch vielleicht leicht Pathetisches. Was würdest denn du jungen Hörerinnen und Hörern raten, die wirklich davon träumen, auch im investigativen Bereich als Journalistinnen und Journalisten zu arbeiten? Was würdest du ihnen raten? Also soll man das überhaupt noch, kann man das überhaupt noch anpeilen als Job in Zeiten wie diesen? Soll man es machen? Und was müssen sie mitbringen, findest du?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, braucht es auf jeden Fall. Ich sehe aber auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass die unbedingt so eine Arbeit machen und das auch schon sehr, sehr gut machen. ich glaube, man muss mitbringen Geduld und vor allem Interesse. Und ich glaube, das Beste auch, sich vorzubereiten, ist eben breite Interessen zu haben und sehr viel zu lesen und sich eben in der Welt zu bilden und jetzt nicht nur im klassischen Sinn von Bildung, sondern einfach Erfahrungen zu sammeln in jedweden Zusammenhang.
Das ist doch ein schönes, feierliches Schlusswort. Danke, dass du dir jetzt wirklich so, dass du so lange Rede und Antwort gestanden bist. Du bist so zwischen zwei Geschichten, habe ich dich quasi erwischt. Bin ich froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Fabian.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Das war es schon wieder mit Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns auf iTunes bewertet. Für heute verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
Missing Link.